und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 138. Und wie immer mit mir dabei, Robin. An diesem Tag, wo wir beide wahrscheinlich lieber draußen wären bei der schönen Sonne, sitzen wir hier und machen Podcast. Wie geht's dir sonst?
Ja, tatsächlich, die Sonne hat mir den Tag auf jeden Fall ein bisschen versüßt. Ich glaube, wir hatten 21 Grad heute, was verrückt ist für März. Aber eigentlich ein ganz guter Tag. Wie geht's dir denn?
Ja, soweit. Viel Arbeit, viel Stress. Das ist, glaube ich, die Antwort, die ich seit Monaten nur noch gebe. Dementsprechend ist immer wieder die gleiche Antwort. Und das bringt mich tatsächlich auch schon zu der Überleitung zu unseren Themen, weil wir haben auch eine Antwort von Wizards of the Coast bekommen, die ich immer wieder gerne vorsteche, die wir auch so erwartet haben, also wir zumindest im Podcast. Aber da gehen wir dann gleich genauer drum. Es ging um den Ökonomie-Talk, den Wizards of the Coast gebracht hat. Dazu haben wir dann noch eine, ja, sehr erfreuliche News, gerade für Leute, die sich drüber beschweren, dass wir einfach zu viel Plastik bei Magic haben. Und zwar, Wizard of the Coast führt eine Booster-Recycling-Box-Programm dafür und so weiter. Sehr, sehr cooles Thema, gehen wir auf jeden Fall auch drauf ein. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall noch an eine Thematik, die aufgekommen ist. Und zwar, Commander-Spieler kennen dieses Problem. Sollten goldrandige Karten turnierlegal sein? Auf die drei Themen gehen wir dieses Mal ein. Und genau. Ja, so viel dazu.
Genau, und wenn ihr uns wenn ihr Radio Ravnica mögt und uns gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr das Video hier liked, uns abonniert und dasselbe natürlich, wenn ihr es als Audio-Version hört, gerne Apple Podcasts, Spotify uns followt und auch uns da positiv bewertet. Das geht bei vielen Podcatchern mittlerweile sehr gut und das hilft uns halt immer weiter zu wachsen. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren zu diesen Themen und dafür könnt ihr zum einen natürlich unter die YouTube-Videos jeweils schreiben, zum anderen aber auch uns bei Twitter und Instagram erreichen. Aber noch viel lieber fast bei Discord uns einfach anschreiben im Gamery/Radio Ravnica Discord, wo wir auch unter anderem die Rubrik Ask Us Anything haben als Thread, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wenn ihr das denn noch mal habt, zu ein paar Themen, die wir vielleicht im Podcast besprochen haben oder vielleicht andere Sachen, die euch interessieren. Einfach da eure Frage reinsetzen und beantworten wir sie im Podcast live. Zu guter Letzt haben wir noch den Reiter finanzielle Unterstützung. Unter patreon.com/gamery könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und hilft uns dabei bei der Produktion dieses Podcasts, hilft uns zu erweitern. Und so weiter und so fort. Dasselbe könnt ihr übrigens auch machen über den Join-Button bei YouTube. Einfach draufklicken. Dieselben Benefits, derselbe Preis, kein Unterschied für euch. Und wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber ich würde sagen, wir springen auf jeden Fall direkt erstmal ins Thema, was uns unter den Nägeln brennt, kurz nachdem wir die letzte Folge quasi released haben, sozusagen. War schon der Talk zu der Magic the Gathering Arena Ökonomie. Wo viele Leute sehr heiß drauf gewartet haben und in der Konsequenz fast schon herbe enttäuscht wurden. Aber hast du dir das Weekly MTG angeguckt oder hast du nur das im Nachhinein mitbekommen?
Also ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Zeit war leider nicht da, um es komplett zu gucken. Ich habe angeguckt und als ich gemerkt habe, in welche Richtung es ging, habe ich dann gesagt, okay, dann weiß ich, was der Rest gesagt wird, dann wurde ich teilweise noch ein bisschen geschockt von den Aussagen und dann habe ich gesagt, ja, dann rede ich im Podcast drüber und höre mir das oder schaue mir das dann nochmal bei anderen Leuten, wie deren Meinung ist. Und also geguckt habe ich es nicht. Hast du es geguckt oder
Ich habe es mir ganz angeguckt, weil mir schon irgendwie klar war, dass das entweder es wird voll die Überraschung und ein einschneidendes Erlebnis eines jeden Magic Arena Spielers, oder es wird eine absolute Katastrophe. Und im Endeffekt sieht man schon das Bild im Studio. Sie sehen schon so ein bisschen aus, als ob sie keine gute Nachrichten verbreiten. Und das war so ein bisschen so der Grundtenor, der sich halt da auch reinbringt. Und unsere Erwartungshaltung, wir haben das ja im letzten Podcast schon ein bisschen erörtert, war einfach keine großen Änderungen, mehr so in die Richtung, man rechtfertigt, man erklärt es noch mal, aber es wird jetzt nicht eine große Reform geben. Und mein Eindruck im Vorhinein war, was ich so von Kollegen mitbekommen habe, ist, dass viel gehypt wurde dazu. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass hier Convert Go Blue, einer mit Abstand der größten Magic Arena YouTuber, hat da, glaube ich, noch ein Short-Video zugeladen und hat gesagt, hey, kauft jetzt mal diese Woche nichts auf Arena, denn es kommt dieser Ökonomie-Stream und da wird sich potenziell eventuell alles ändern. Und ja, was wir bekommen haben, ist ja nicht wirklich viel. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, was denn besprochen wurde, und dann gehen wir ins Detail, was denn dann die Konsequenzen daraus sind. So ein bisschen gesagt, okay, diese typischen Situationen mit, hey, warum gibt's kein Dusting auf Arena? Es wurde ein bisschen verargumentiert mit, dieses Dusting wird ja schon durch die Vorselektion in den Boostern selbst quasi vorgenommen. Das heißt, mittlerweile ist das ja algorithmisch berechnet, welche Rare man irgendwie in einem Booster zieht, und somit bestände ja kein Argument zu dusten, denn man würde ja, da gibt's halt schon diese Vorselektion, mit halt eben auch der Duplicate Protection bei den Boostern und so weiter und so fort. Und grundsätzlich hat man die Annahme genommen, dass Booster öffnen macht unfassbar viel Spaß, und dieses Feel-Good-Moment will man nicht wegnehmen. Auf der anderen Seite ist Dusting, das Zerstören von der Sammlung, das kann mit viel Bad-Momenten einhergehen. Und das ist quasi die Grundprämisse. Wobei sie anerkennen, und das muss man ja auch schon hoch anrechnen mittlerweile, dass das System für manche Spieler ineffizient ist in Bezug auf, dass sie eine Sammlung vervollständigen wollen. Wenn du alle Kamigawa Neon Dynasty Karten hast, ist der Stretch von den letzten, was haben sie gesagt, 75% auf die 100, ist noch mal quasi der Gesamtaufwand, bis erst auf 75 zu kommen, weil du dann von, du bist dann meistens schon an einem Punkt, wo du alle Rares hast, aber du hast nicht alle Mythics, trotzdem kriegst du in Boostern Rare, und halt für die Rares, die du schon voll hast, kriegst du dann irgendwie 20 Gems oder so, was keinem irgendwas bringt. Und natürlich Vault Progress, aber dazu später auch noch was. Und im Endeffekt, um das anzusprechen, haben sie ein neues Produkt angekündigt, und zwar das Mythic Booster Pack, was für 1300 Gold und nur für Gold erwerbbar sein wird, wird quasi ein ganz normales Booster ersetzen, beziehungsweise eine weitere Option sein im digitalen Store, was eine garantierte Mythic beinhaltet. Das heißt, ein etwas teureres Booster für eine garantierte Mythic. Dann haben sie noch ein anderes Produkt angekündigt, und zwar das sogenannte Wildcard Bundle, was nur mit Echtgeld gekauft werden kann, wo drin enthalten sein wird 12 Rares und 4 Mythic Wildcards für $50 ab Streets of New Capenna. Dann wurde noch ein bisschen darauf eingegangen, warum die ICRs, also die Individual Card Awards oder Rewards, sprich die Sachen, die ihr für Quests und so weiter bekommt, wo euch eine individuelle Karte geschenkt wird, konnte aus technischen Gründen, konnte man dort keine Duplication Protection quasi drauf sehen. Das heißt, auch wenn ihr andere Rares aus dem Set habt, bekommt ihr unter Umständen noch mal dieselbe Rare, die ihr bereits schon viermal habt, und die verschwindet dann einfach, weil sie nirgendwo in eurer Sammlung aufgezeichnet werden kann. Das sind quasi erstmal die großen Ankündigungen zur Wirtschaft. Also dann später gab's noch diesen Punkt mit den Formaten. Viel Shitstorm um Alchemy, viel Shitstorm um Historic, wo Alchemy reinspielt. Und sie arbeiten momentan an einem Non-Rotating Paper-Äquivalent-Format, was aus irgendeinem Grund nicht Pioneer ist. Aber, und so habe ich es verstanden, das wurde im Artikel später nicht mehr aufgegriffen, sondern, also der Gast, der Chris Kiritz, hat in einem Nebensatz erwähnt, dass aus diesem nicht rotierenden Paper-Äquivalent-Format Pioneer werden könnte. So habe ich es zumindest aufgenommen. Viele Leute haben gesagt, das wurde nicht gesagt. Aber ich habe es geguckt und ich habe es auch noch mal irgendwie nachgespult. Und es wurde auf jeden Fall gesagt, dass Pioneer das irgendwann werden könnte, theoretisch. Dann tolles neues Feature. Man kann sich jetzt seine Lieblingsbasic auswählen oder mit dem nächsten Update. Und man überlegt an eine Möglichkeit, ein Deck zu testen, bevor man alle Karten zusammen hat, zum Beispiel gegen Sparky. Aber das ist auch noch in der Überlegungsphase und kann auch genauso gut einfach gar nicht kommen. Das sind so quasi die Ankündigungen zusammengefasst. Ich würde mal sagen, wir gehen sie mal einzeln noch mal durch.
Ja, Sache würde ich noch gerne kurz noch enden. Ja, und das können wir ganz am Ende noch besprechen. Und zwar haben sie auch in einem Satz einmal kurz erwähnt, warum sie keine Arena-Codes in Paper-Produkte bringen wollen. Mhm. Sie haben einfach dann gesagt, okay, wir wollen nicht, dass wir Arena-Spieler forcen, Paper-Produkte zu kaufen. Mhm. So in der Art haben sie das Argument aufgebaut.
Ja.
Und
ich glaube, der Punkt war tatsächlich eher, sorry, dass ich da kurz unterbreche, aber ich glaube, der Punkt war mehr, dass es so viel mehr Paper-Spieler gibt, als es Arena-Spieler gibt. Und das würde ja dann, also was sollen denn dann die ganzen Paper-Spieler machen mit den Codes in den Boostern? Da haben sie ja, ja nichts von.
Ja.
Komplett ignorieren, dass es einen sekundären Markt gibt und man trotzdem Value draus ziehen könnte.
Ja, und vor allem einfach auch Neuling schenken oder ähnliches. Wir haben das ja in unserem Store. Aber können wir gleich ganz am Ende nochmal kurz zureden.
Fangen
wir
oben an. Ja, definitiv. Ja. Ja, aber Thema die neuen Produkte, sag ich mal, fasse ich jetzt mal zusammen. Also das Mythic Booster und vor allen Dingen die Wildcard Bundle, das hat ja für viel Diskussion gesorgt. Viele Leute haben sehr viele Memes gemacht, von wegen, was man da für 50 Euro alles holen könnte. Wie ist denn deine Meinung zu diesen zwei Produkten?
Also das 50 Euro Wildcard Dingen, muss ich sagen, das finde ich so unendlich übertrieben. Also gerade 50 Euro ist halt eine magische Zahl für mich, wo ich halt sag so, hey, das ist schon eine Menge Geld. Hm. Und dafür kriege ich ein Playset Mythics und drei Playset Rares.
Ja.
Das heißt, wenn ich mir das richtig überlege, muss ich dieses Bundle, zum Beispiel wenn ich, wir hatten das Thema gerade eben, Shocklands kaufen müsste und sagen, ich würde gerne jedes Shockland haben, muss ich grob gerechnet das Bundle fünfmal kaufen oder nicht?
Ja.
Einmal, zweimal, sind wir bei sechs, viermal kaufen.
Viermal kaufen. Ja.
Das sind 200 Euro.
Ja.
Dafür kriege ich, wenn ich grob überschlage, wahrscheinlich nicht die Playsets für die Ding voll. Hm. Aber ich kriege schon verdammt viele Paperkarten dafür.
Das stimmt.
Also das ist halt eine Grundausstattung. Also gerade wenn später irgendwann mal dieses Pioneer kommen soll oder auch im ich will immer Wild sagen, es heißt aber nicht Wild. Wild heißt in Hearthstone. Das ist,
Achso, du meinst das andere nicht rotierende Format?
Ja, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Es wurde ja noch nicht benannt.
Nein, ich meine auch das, was wir schon haben.
Achso, Historic. Haben Historic.
Historic, genau.
Ja.
Weil in Historic kannst du auch Shockländer nutzen. Das heißt, wenn du hier bei Historic reingehen will, muss ich erstmal 200 Euro dafür bezahlen, damit ich die Shockländer habe, damit ich das Format spielen kann.
Ja.
Und in den Non-Rotating wird es ja genauso laufen.
Ja.
Und selbst dann, die Leute beschweren sich ja nicht über die Rares. Leute beschweren sich über die Mythics. Und wovon kriegen wir mehr? Von den Rares.
Mhm.
Also halt, es ist der falsche Zeitpunkt, um so ein Announcement zu machen, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass man zu viel Geld für Arena ausgeben muss. Dann ganz im Ernst ist der falsche Zeitpunkt zu sagen, hier, wir haben noch Produkte, die könnt ihr noch übrigens kaufen.
Ja, ich glaube, es ist also ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Spielertypen und ich glaube, je nachdem, wenn jetzt jemand, sag ich mal, der typische Deckbastler, jemand, der jetzt schon versucht, competitive zu sein und halt ne, alle paar Monate oder so sich ein neues Deck irgendwie ranschafft, ich glaube, da ist eher so der Pinch, zumindest was ich so rausgehört habe, ich spiel's ja tatsächlich selber nicht, dass schon die Rare Wildcards ein bisschen auch schon eng werden. Aber im Endeffekt hast du recht, es ist sowohl Rares als auch Mythics, die komplett zu wenig bei den Leuten vorhanden sind. Was ja aber auch so gewollt ist. Also das ist halt auch was, das wurde jetzt in der Deutlichkeit nicht gesagt, aber es ist ja, das System ist ja so aktuell, wie sie es wollen. Und das ist halt auch was, wo dann viele Leute, die sich jetzt sehr echauffieren über die 50 Dollar, zu Recht, was ich auch sagen muss, ich kann jeden nachvollziehen, der sich darüber aufregt und sagt, wie könnt ihr das machen? Das ist ja so frech dem Konsumenten gegenüber. Ich verstehe euch. Bei mir war schon dieser Punkt erreicht, bei mir war schon mit der Ankündigung von Alchemy klar, dass die, ich kann es nicht anders sagen, als die Gier von Wizards of the Coast in dem Moment oder der Entscheidungstreffer von Wizards of the Coast einfach dieses Spiel Magic Arena ruinieren wird. Und alle Entscheidungen, die ökonomisch getroffen worden sind, seit Arena rauskam, gingen in die Richtung. Also es war nichts Neues, es war nicht mal zu erwarten. Also ich glaube, man könnte nicht mal mit den Ankündigungen begründen, wie man auf ein anderes Ergebnis kommt. Und das ist halt so der große Moment, wo ich mich dann doch sehr über den Shitstorm gewundert habe, im Sinne von, was habt ihr erwartet? Und das ist halt so ein bisschen mein Punkt, wo ich dann fast schon mir so ein Wildcard-Bundle angucke und sage, hey, zumindest weiß ich jetzt, was 12 Rares und 4 Mythics of Arena kosten. Und das ist halt was, wenn man dann ja. diese Metrik erstmal hat, weil normalerweise ist ja alles verschleiert zwischen zwei verschiedenen digitalen Währungen, einem Echtgeldbetrag und einer Wahl aller ja, Gacha-Handy-Games, die quasi immer so ausgelegt sind, dass du immer einen Restbetrag übrig hast. Das heißt, du kannst nicht eins zu eins rechnen, wie teuer ein Booster einzeln wäre. Und jetzt haben wir aber knallhart quasi den Preis pro Rare, pro Mythic oder zumindest in dieser Konstellation von 12 Rares und 4 Mythics und könnten jetzt hochrechnen, wie teuer ein durchschnittliches Standard-Deck, Storic-Deck etc. dann ist. Denn man kann ja sagen, durchschnittlich sind da, weiß nicht, 45 Rares drin oder so. Und das sehe ich als einen positiven Aspekt an. Einfach nur, weil es ein Hauch Transparenz hat in diesem gesamten Konstrukt, was diese komplett verkorkste Arena-Ökonomie ist, ist es so ein Hauch Transparenz. Und auch ein guter Punkt, der, glaube ich, beim guten Solaris in seinem Video aufgeführt wurde. Diese Änderungen und diese Produkte nehmen zumindest nichts weg. Es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwas ersetzen. Und das ist ja zumindest schon mal was Positives, wenn man es denn so sehen will.
Man kann genauso sagen, dass eine Mythic 300 Gold wert ist.
Ja.
Also das kann man genauso rechnen, finde ich auch. Also das Mythic Booster finde ich sogar noch die fairere Variante von beiden. Deswegen gibt es darüber auch weniger Shitstorm, weniger Memes.
Ja.
Weil 300 Euro mehr zu bezahlen dafür, dass du eine Mythic bekommst, wovon du wahrscheinlich mehr brauchst, gerade gegen Ende von den Sammlungen, von der Season, das sehe ich schon. Das ist, also, das finde ich sogar noch okay. Dann zahlst du halt für einen Premium-Produkt Premium-Preise, sowas. Das machen wir im Paper auch. Und ja, das finde ich fast noch okay.
Ja, das ist halt wirklich, also es ist, wenn man sagen würde, jammern auf hohem Niveau, eigentlich quasi das Gegenteil, es ist noch quasi loben auf einem niedrigen Niveau.
Ja,
so, absolut. So, das trifft's eigentlich auf, also unsere, oder meine Meinung, oder doch eigentlich unsere Meinung zu den Produkten ist so ein bisschen loben auf einem extrem niedrigen Niveau. Und halt auf jeden Fall nicht aus den richtigen Gründen. Und wie gesagt, ich sympathisiere mit jedem, der sagt, ich habe mir davon echt was erhofft und ich habe echt gehofft, dass sich Arena zum Besser wandeln würde. Die Faktenlage und die Entscheidungen, die getroffen werden, geben es einfach nicht her. Also es ist einfach nicht der Klient für Leute, die ja nicht bereit sind, mehrere hundert Euro pro Monat pro Set in so einem Klienten zu hauen und man hat nicht mal ja die Möglichkeit, irgendwas rauszukriegen. Also das ist halt auch noch das Ding. Du könntest ja noch mehr, das gute Beispiel ist immer Modo, also Magic the Gathering Online. Dort kannst du ja wenigstens das Geld noch verkaufen oder die Karten verkaufen, deine Sammlung, und quasi einen Account hinterlassen, der keine Karten hat. Und hier, ich glaube auch, das ist einer der vielen Missing Points, die Arena hier oder die Wizards of the Coast hier hat, ist nämlich dieses, sie sagen, von wegen das Ding kann zu viel Bad-Momenten führen. Ich sage und viele Spieler sagen, das Ding ist essentiell, um quasi ein Gefühl von Ownership über Karten zu symbolisieren. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, so wenn, also lasst es uns doch in der Entscheidung, ob wir unsere alten Rares, die wir in keinen Decks spielen, die nicht meta-relevant sind, die ersetzt worden sind durch Historic Anthologies und Digital Only Alchemy Cards, lasst uns doch die Freiheit, damit zu machen, was wir wollen, und gibt uns die Option, die halt auch eben loszuwerden.
Ja. Vor allem, wenn wir sie spielen wollen. Wenn absolut. Wir dann eine Karte haben, die dann für uns unspielbar ist, dann können wir loswerden.
Ja.
Und klar, ich weiß, woher es kommt. Ich weiß ganz genau, woher es kommt. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren, weil es eben ja genau in anderen Spielen, wo du das Ding-System hast, mir persönlich auch schon passiert ist, dass ich Karten bei einem Nerf entzaubert habe und dann halt irgendwann wieder gecraftet habe. Und dann gedacht habe, boah, cool, dass du die entzaubert hast. Hast du 400 Stopp verloren.
Ja.
Und ja, aber dieser Feel-Bad-Moment ist halt nichts im Vergleich zu dem Feel-Bad-Moment, wenn du dich wieder reinsetzt. Also wenn ich jetzt meinen Arena-Account starten würde. Ich glaube, ich habe kein Standard. Doch, ist nicht ganz richtig. Ich glaube, ich habe ein Adventure-Deck. Das ist nicht gut, aber es ist da. Und ansonsten habe ich keine Möglichkeit, Standard zu spielen, außer meine Kreditkarte zu nehmen und mir, keine Ahnung, Wildcards zu kaufen, weil meine ganzen Karten, die ich von früher noch habe, nutzlos geworden sind, weil ich echt keine Lust mehr habe auf gebrokene Formate, die halt Digital-Only-Cards drin haben. Weil wenn ich Arena spielen will, dann will ich Standard spielen. Und das kann ich halt nicht mehr. Und so kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe ein Deck, ich habe ein paar Sachen, dann entzauber ich das, tu noch 10 Euro reinschmeißen und hab dann ein fertiges Deck.
Ja, definitiv, definitiv. Und das ist halt was, keine Ahnung. Also ich nehme von dem ganzen Thema halt eben mit, dass uns Wizards of the Coast und Magic Arena Entscheidungstreffer, wie auch immer, noch weniger zutrauen oder zumindest dieses Nicht-Zutrauen an Eigenkonsequenz. Sprich, du entdustest eben die Karten, die du glaubst, nicht mehr haben zu wollen und musst du dir dann nachher wieder craften. Also die Conversion Rate, die ist ja auch auf Hearthstone so, dass du, glaube ich, irgendwie 5 Karten irgendwie dusten musst für eine neue Karte. Oder 4-1, so. Was ja fein wäre, die mögliche, also es geht ja wirklich nur um all diese Dominaria-Rares, die nicht Teferi Hero of Dominaria sind, mit denen irgendwas anfangen zu können in einem aktuellen Standard oder so. Das ist, es zeugt einfach von einem Disconnect zwischen dem Arena-Team oder den Arena-Treffern oder Entscheidungen-Treffern und halt den SpielerInnen. Und so ein bisschen, ja, was erwartest du? Wird es große spürbare Konsequenzen für Magic Arena geben, was diese was jetzt diesen Stream angeht?
Ich muss sagen, ich finde, und damit gehe ich noch einen Schritt weiter als du. Ich finde die Argumente, die sie bringen, sehr scheinheilig. Es sind alles Argumente, die vorgeschoben sind. Ähnlich auch der Punkt, aus technischen Gründen ist das nicht möglich, dass wir vorher scannen, eine Generation erschaffen von einer Zahl. Es ist ja nur eine Zahlenkombination. Und das einmal kurz vorher abgleichen, ob du die Karte schon hast.
Ja.
If, gleiche Karte, then reroll. Das ist einfachste Informatik. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Das ist einfachste Informatik, eine If-Abfrage zu machen. Und das ist aus technischen Gründen nicht möglich. Finde ich schwierig.
Da könnte ich wieder auf den Spaghetti-Code von Arena aus dem Entwickels darauf zurückweisen, weil sie ja unter Zeitdruck Digital-Only-Mechaniken irgendwie einballern mussten. Und wahrscheinlich sind die Alchemie-neuen Karten nicht gleichzeitig kompatibel mit den Ixalan-Karten, die sie vor 3 Jahren irgendwie eingetackert haben oder sind irgendwie ein anderes Format.
Das sind mehrere Wenn-Abfragen.
Theoretisch geht's.
Und dann genauso dasselbe mit dem Fearbad-Moment. Das ist auch ein vorgeschobenes Argument. Genau dasselbe, was sie halt auch haben mit, nochmal das, was ich gerade eben angesprochen habe, mit den Arena-Codes. Weil sie geben Paper-Spielern Arena-Codes. An jedem FNM, an jedem Event, an dem ihr teilnehmt, könnt ihr am Ende in diesen Promo-Packs Arena-Codes bekommen. Aber in Decks geht das nicht. Gründe. Und diese Gründe sind halt, finde ich, so scheinheilig, dass ich zwischenzeitlich ehrlich gesagt habe, wollen die mich hier verkackeiern?
Absolut.
Was sind das für Argumente?
Also, sie wollen.
Das finde ich wirklich schwierig.
Also sagen wir mal, sie würden theoretisch in jedem Booster ein Booster-Äquivalent von dem Set auf Arena anbieten. Und in der Frequenz, wie halt unter anderem natürlich Heavy Booster-Öffner, also so diese typischen Leute, die sich für Fun 3 Set-Booster von einem Set kaufen und einfach rippen, so einfach in ihrer Freizeit, bis halt hin zu Content-Creatern, bis halt hin zu selbst Großhändlern, die Singles haben wollen. Ich glaube, in der Frequenz würden so viele Booster, digitale Booster freigegeben werden, dass halt deren abgezielte Ökonomie, was ich damit meine, ist, was sie erwarten, mit einem neuen Set zu verdienen auf Arena, halt, es wäre halt einfach Quatsch, halt diese Rechnung zu machen, beziehungsweise es wird sich halt nicht lohnen.
Ja, sie können sich ja auch limitieren, wie auch die Arena-Codes ja auch limitiert sind, auf 5 Stück pro Season.
Ja, das wäre eine Möglichkeit,
Das könnte man machen. Oder wenn sie anfangen würden und das nur in Decks reintun würden, dass du einmalig dieses Deck freischalten kannst, das wäre ja schon ein Anfang, wo man dann auf die Community zugeht und sagt, wir hören eure Problematik, wir verstehen das und wir akzeptieren, dass wir dort vielleicht zurückschrauben müssen. Aber alles, was sie gemacht haben, ist, ja, wir hören das, ihr reilt nicht, wie wir das meinen, hier haben wir noch ein 50-Euro-Produkt. Das finde ich so schwierig.
Das ist halt das Ding, ich würde dir voll und ganz zustimmen, eine auf Gesundheit ausgelegte Spieleumgebung würde sowas machen, wie ein Challenger-Deck mit einem Arena-Code anbieten. Was Magic Arena will, ist halt so wenig wie möglich reinvestieren in Quality of Life oder generell Qualitätsverbesserung, so viel wie möglich Leute dazu bringen, Booster zu öffnen, digital, indem sie im digitalen Store Geld für hingelegt haben und nicht doppelt verwenden von irgendwelchen anderen Paper-Boostern. Und vor allen Dingen auch die keine Anreize geben, nicht Wildcards auszugeben. Denn sagen wir mal jetzt mit den neuen, jetzt im April rauskommenden Challenger-Decks, würden da Arena-Codes drin sein und die halt auf einmal available werden für 30, 25 Euro oder wie auch immer, halt für ein komplettes vollwertiges Deck, was man halt auch auf Turnieren spielen kann, etc., etc., dann müsste man ja quasi, also dann würde ja ein Turnierspieler vielleicht sich denken, okay, ich gebe jetzt mal nicht auf Arena aus, sondern warte, bis das Produkt released, weil ich mir sowieso kaufen will, und hole mir dann die Benefits in Arena. Und wenn ich jetzt Booster aufmachen würde, habe ich ja vielleicht die Chance, aus Versehen eine Karte zu ziehen, die ich dann im Challenger-Deck sowieso bekomme. Und das ist halt, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist oder dass es ein weiter Stretch ist, zu sagen, dass Magic Arena das im Endeffekt von euch will. Also es will nicht euch eine Alternative bieten zu dem System, was aktuell läuft, weil das für sie am meisten Geld macht. Und das ist halt einfach, und solange das der Haupttreiber ist für Magic Arena, wird sich halt auch die Ökonomie nicht nennenswert ändern. Also vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine Goodie-Code irgendwo reingeworfen in irgendeinem Brawl-Produkt oder so, was nur sowieso nur eine Nische bedient. Aber ich glaube nicht, dass wir auch nur, also gerade mit der Ankündigung ist es für mich klarer denn je. Und
was ich halt sagen muss, wo du das gerade eben gesagt hattest, also ich glaube schon, dass es eine Alternative darstellen soll. Es soll halt nur kein Add-on sein. Mhm. Niemand, der Paper spielt, soll gleichzeitig auch Arena spielen und so weiter. Ja. Sondern wenn man Arena-Spieler ist, dann verkauft man am besten alle seine Paper-Karten und spielt das nur auf Arena.
Kann man sich auch nicht sonst finanzieren.
Ja, genau, sonst kannst du es ja eh nicht finanzieren. Du bist sonst wie am einem sehr guten Ende des Einkommensgehalts.
Ja.
Aber hinzugehen und zu sagen, wir wollen das, dass die Community praktisch ausblutet teilweise, ja, weil das ja wirklich von Leuten auch so benannt wurde. Wo ich sage, es ist aber genau das, was wir ja auch gesagt haben, was wir erwartet haben. Diese Ausreden, dieses, ihr versteht uns einfach nur nicht. Das ist voll gut, was wir
genau.
Das finde ich so schwierig, weil es ist meiner Meinung nach keine Initiative von Wizards ausgegangen, so, wir verändern jetzt was, wir machen was, wir haben euch gehört, es ist schlecht, wir haben dann Fehler gemacht, wir drehen das. Und dass Wizards keinen Fehler zugibt, das haben wir in letzter Zeit öfter festgestellt. Und dementsprechend ist es halt wirklich schwierig. Ich meine, selbst wenn in diesen Decks die Codes drin sind, jemand kauft das Ding, jemand löst das Ding ein, kann man es immer noch auf technische Gründe schieben, weshalb man dann keine Wildcards gibt, wenn man schon, keine Ahnung, 4 Talias besitzt. Kann man ja auf technische Gründe schieben. Haben wir gelernt, funktioniert. Aber noch nicht mal die Chance zu sehen, noch nicht mal irgendwie die Idee zu geben, zu sagen, hey, wir machen das. Weil sie gehen ja auch hin, und das ist der nächste Punkt, es gibt ja die Arena Starter Decks, die sowohl Paper euch coole Decks geben für 7 Euro, also nicht die Überdecks, aber zum Start ganz coole Decks.
Ja.
Gleichzeitig aber auch 2 Codes, die ihr auf 2 Accounts einlösen könnt, um diese Decks beide auf den Accounts freizuschalten. Genial. Genau dasselbe Prinzip. Es gibt jetzt diese Willkommensbooster wieder. Habe ich neulich bei mir noch geöffnet. Und da ist auch ein Code drin. Für ein Deck. Weil früher hat man so coole Starter-Decks bekommen. Dann erst 30 Decks gespielt hat gegen ein anderes 30 Deck und dann 60 Karten mit 2 Farben gegen ein anderes Deck mit 60 Karten mit 2 Farben. Die gibt es ja nicht. Man kriegt ja nur noch dieses Booster, wo 5, 6 völlig unzuhängende Karten drin sind und zwar immer dieselben.
Ja.
Und dieser eine Code für das eine Booster. Für das eine Deck. Aber da zeigt sich doch, eigentlich ist die Idee, Leute nach Arena zu bringen, ja da. Aber erzählen Sie mir im nächsten Schritt, wir wollen das auf keinen Fall da irgendwie da eine Vermischung stattfindet und so weiter.
Ja, das Ding ist halt, mit diesen Arena-Starter-Decks, da bringst du ja neue Spieler in Arena rein. Und was sie nicht wollen, ist, dass Leute anfangen zu min-maxen und zu sagen, hey, es ist für mich kostengünstiger, 3 digitale Booster mir bei Cardmarket als Code zu bestellen, per E-Mail dann innerhalb von 20 Minuten da zu haben und dann da meine Booster zu bekommen zu einem Bruchteil von dem Preis, wo er online angeboten wird. Und ich meine, dass Magic Arena nicht die Interessen der Spieler im Blick hat, sieht man auch einfach mit so einer Kleinigkeit wie dieses nicht rotierende Format, was die jetzt neu einführen und aus irgendeinem Grund glauben, neu erfinden zu müssen. Denn ich weiß noch halt zu einer Zeit gefühlt Jahre entfernt, wo sie Fahrpläne für Magic Arena veröffentlicht haben. Da gab es ganz am Ende am Horizont, wurde da gesagt, hey, wir machen Pioneer Masters, ab da gibt's dann Pioneer Lite und das wird unser zweites nicht rotierendes Format und das wird unsere Ambition sein, Pioneer eben auf den Klienten zu bringen. So, sie erklären ja auch in dem Artikel, dass Historic so ein bisschen die Rolle dann angefangen hat auszufüllen und dann aus irgendeinem Grund glaubten sie, Alchemie wäre eine gute Idee und das hat einfach Historic gekillt.
Aus irgendeinem Grund, das finde ich so gut.
Ja,
aus irgendeinem Grund haben wir da Karten reingestopft, die total sinnlos und doof sind. Aus irgendeinem Grund.
Wo niemand nachgefragt hat. So. Und jetzt halt anstatt zu sagen, okay, wir arbeiten noch mal an Pioneer Masters, wir versuchen, weiß nicht, 60% oder 80% der spielbaren Karten, jetzt nicht jede beliebige Rare oder jede beliebige Common oder sowas aus den letzten Sets irgendwie zusammenzufassen, sondern einfach nur so, dass man das Metagame gut spielen kann auf Arena. Das wäre ja das Einfachste und vor allen Dingen, was ich auch nicht verstehe, monetarisierbar. Also sie können ja auch ein Pioneer Masters digital anbieten zu einem erhöhten Preis. Da hast du auch wieder so einen Remastered Draft Quatsch mit drin, so. Wo ich mir denke, da ist doch auch Geld drin und so kannst du quasi beide Seiten irgendwie befriedigen, weil die Spieler wollen Pioneer, zumindest ist es meine Verständnis, dass man halt Historic war so lange cool, wie es halt ein Paper-Äquivalent oder Paper-ähnliches Spielweise hatte und dementsprechend ist halt eine Spielerschaft da für Pioneer, die monetarisierbar ist, aber sie haben halt, aber es ist nicht so monetarisierbar wie Alchemy. Und wie wenn sie jetzt Alchemy überall pushen und jedes Competitive-Turnier ist jetzt einfach Alchemy und Historic. Und du musst dann irgendwann da reingehen, wenn du dich halt competitive dafür interessierst. Und ich glaube, was ich erwarte, ist, dass jetzt noch mehr Leute, hoffentlich mit größerem Tatam und so, halt einfach sich öffentlich von Arena fernhalten und sagen, okay, bis sich das nicht ändert, spiele ich den Quatsch nicht mehr, weil also bei dem Punkt waren wir schon vor langer Zeit und jetzt, also ich find's stark. Ich weiß, das ist nicht nur eine Botschaft, also die Entscheidung von Arena wegzugehen, ist für viele Leute nicht nur eine Botschaft Richtung Wizards of the Coast, sondern natürlich auch in die eigene Zukunft blickend, wenn du halt mit der Art von Content halt auch dein Geld verdienst, das ist fein. Wenn man das halt dann eben nicht kann oder nicht machen möchte, aus einer eigenen Perspektive, weil ich fänd's stark, wenn viele, viele Leute, viele Streamer, viele YouTube-Content-Creatoren, die mit Magic Arena eben Aufmerksamkeit generiert haben, einfach sagen, wir fahren Arena runter. Wir fahren ein bisschen runter, vielleicht nur ein Video pro Woche anstatt fünf. Und wir machen anderen Content. Wir machen vielleicht immer noch Magic the Gathering, aber halt nicht mehr Magic Arena. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu viel verlange oder ob ich da meine Ansätze für Konsequenzen und die Leute dazu zu zwingen, wirklich was zu ändern, zu hoch ansetze. Aber das wäre was, wo ich mir wünschen würde, dass man halt nicht nur den Shitstorm auf Twitter quasi verteidigt und in zwei, drei Rage-Videos, sondern dass man auch eben wahre Konsequenzen trifft, die man da eben auch in Communities weiterleitet. Weil am Ende des Tages, am Ende des Tages bringt das Ganze sich darüber Ärger nicht, wenn man spät abends dann doch das $50-Bundle kauft, weil man eben doch die 10 Rares noch braucht. Und das ist halt wirklich schade. Es gibt ja auch
relativ viele Content-Creator, die mittlerweile dann von Arena weggegangen sind, die aber keine andere Möglichkeit gesehen haben, als eben in andere Programme reinzugehen, wie Master Duel. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die früher ausschließlich Magic Arena-Streamer waren, die jetzt Master Duels mit angefangen haben. Die sich auf den Relaunch von den Pokémon freuen, ohne Ende.
Ja.
Und. Also es gibt wirklich, wirklich sehr viele Content-Creator. Das Problem ist, sie sind dann trotzdem diejenigen, die dann immer wieder noch zur Arena starten und immer noch wieder darüber Geld verdienen. Das ist ihr Job. Man kann den Leuten ja nicht sagen, mach deinen Job nicht. Also
natürlich, das ist ja das.
Zeigen kann man, gar kein Problem. Ja. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich vom Job ist es super, super schwierig, damit wirklich eine schöne Waage zu finden.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich in dem Moment auch finde, wenn es denn Meinungen gibt, und die Meinungen sind ja nicht leise, dann kommen die bei Wizards an, aber Wizards ignoriert die.
Ja.
Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist halt, die Geld daran zu drehen. Und das hat bei Secret Lair nicht funktioniert. Also wird es bei Arena meiner Meinung nach auch nicht funktionieren.
Ja, das ist halt meine große Befürchtung, dass halt dieses ganze Shitstorm halt in 3 Wochen wieder vergessen ist, wenn sich dann alle wieder einloggen für Streets of New Capenna Sealed Event oder so, oder Streets of New Capenna Alchemy, was ja alles kommen wird, de facto, wenn halt jetzt keine Konsequenzen getroffen werden in einem spürbaren Rahmen. Und das ist halt so ein bisschen was, wo das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, dass Wizards of the Coast von ihrem Arena Kurs abweicht, wenn sie halt wirklich merken, oh fuck, nach dieser Ankündigung gehen jetzt wirklich nochmal die Zahlen deutlich weiter runter. Und sie haben ja letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war einer von diesen Magic Arena Trackern, sie haben Zahlen veröffentlicht, wer Historic spielt, wer Standard spielt und wer Alchemy spielt, und Alchemy ist halt bei 20% von dem, was Standard ist allein. Und dann gibt's halt nochmal Historic, was glaube ich bei so 60% oder 70% ist es. Es ist Alchemy, wenn sie es nicht aus irgendwelchen Competitive-Gründen oder so pushen und den Leuten das wirklich zwingen, es zum Spielen in gewisser Weise, dann ist das halt ein Flop. Und genauso ist halt auch dieser ganze Kurs von Magic Arena gerade einfach irgendwo zum Scheitern verurteilt. Und das
Die Ressourcen, die sie in Alchemy gesteckt hätten, hätten sie genauso gut weiter in das Pioneer reinstecken können.
Zum Beispiel, ja.
Oder zuschauen muss. Aber die ganzen anderen Probleme, die Arena hat. Aber nein, sie mussten irgendwas machen, was Geld quetscht. Und das ist halt wirklich strange.
Leider. Aber wie fandet ihr die Ankündigung? Seht ihr vielleicht noch andere positive Sachen oder auch negative Sachen? Wollt ihr eurer Wut freien Lauf lassen? Dann gerne in die Kommentare damit. Wir machen auf jeden Fall mal weiter mit einem etwas positiveren Thema. Und zwar, wir kennen das, Magic the Gathering verursacht Müll. Und damit meinen wir nicht Magic Arena, sondern ganz viel Boostermüll, Plastikmüll in Form der Verpackungen. Und in den letzten paar Jahren haben wir immer mehr und mehr Änderungen bekommen im Sinne von, was man mal ausprobiert hat. Man hat, ich glaube, das war in dem Pre-Release-Packs gibt es halt eine komplett recycelbare Booster-Packung für die Promos und die anderen Sachen. Aber das hat man noch nicht ausgeweitet auf Booster allgemein. Und man hat auch schon mal experimentiert mit Pappboostern und so weiter. Jetzt kommt ein neues Testprodukt oder Testprogramm für leider erstmal nur nordamerikanische VPN-Premium-Stores, also eine sehr kleine Gruppe, leider. Aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar hat man sich zusammengetan mit TerraCycle, einem weltweiten Unternehmen, was in 21 Ländern schon für quasi Recycling-Aktionen bekannt ist. Und man will große Boxen, wie man sie vielleicht in Klamottenläden von hier, gibt einen alten Schuh ab oder so, vielleicht kennt, will man quasi die halt anbieten für Booster-Wrapper und Shrink-Wrapper, die man eben da reinwerfen kann. Und sie werden quasi zurück nach Wizards of the Coast beziehungsweise zu TerraCycle geschickt und dort dann fachgerecht recycelt, so dass möglichst wenig Müll oder halt eben Waste entsteht. Wie siehst du denn die ganze Aktion? Ist das was du dir in deinem Local Game Store auch vorstellen könntest, dass das da irgendwo in der Ecke steht?
Ja, ich hoffe sehr, dass es irgendwann kommt. Ja. Ich bin den Kurs, den sie fahren, bin ich auf der einen Seite sehr stark mit am Verteidigen. Gerade jetzt, wenn ich angucke, was sie mit den Bundles gemacht haben, wo jetzt auch kein Plastik mehr drum ist, sondern man macht die an den Seiten auf, man hat da diese Pappsachen mit drin. Das finde ich ganz gut. Da habe ich aber immer wieder gesagt, so problematisch dabei ist, aber wir haben genauso viel Pappmüll. Und Pappe und Papier wissen wir jetzt alle in letzter Zeit, das wird auch knapp aus gutem Grund. Und das zu recyceln ist eigentlich sogar noch einfacher. Aber davon haben wir überall noch Pappmüll, den wir teilweise einfach nicht loswerden. Und da ist diese Aktion, glaube ich, eine Nummer cooler, weil sie selber sagen, hey, wir haben davon nicht so viel Ahnung. Es gibt da aber eine internationale Firma, die da wirklich Ahnung von hat. Und wir tun uns mit denen zusammen und alle haben was davon. Das finde ich noch mal einen Schritt besser. Ich muss sagen, da gerade diesen Kurs von Wizards finde ich immens gut. Und freue mich darüber, ich finde das mega, mega cool. Besser, als wenn sie zu alten Pappboostern zurückgehen.
Ja.
Auf der anderen Seite hat jetzt zum Beispiel Flash & Blood mit dem Everfest ein komplettes Display rausgebracht, was nur aus Pappboostern war. Und ich habe, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich werde demnächst, praktisch den habe ich schon, ein altes Booster aufgemacht von Unhinged, glaube ich, oder so. Also ein altes Unset. Und das hatte auch schon Papierbooster. Warum sie dann davon weggegangen sind, wahrscheinlich aber nur, weil sie es damals witzig fanden, da Papier drum zu machen. Schwierig. Ähnliches Problem sehe ich halt darin, oder ähnliches, was ich nicht verstehe, ist, warum sie nur einen Booster recycelbar machen in dem Ding. Dann können sie doch alle machen. Vermutlich werden die Kosten dadurch erhöht. Eine Kostenerhöhung hatten wir sowieso zu Kamigawa. Ja. Warum da nicht das mit einführen und dann noch mal 5% obendrauf nehmen? Das merkt sowieso keiner.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch die Aktion sehr gut. Ich finde es halt, es sollte definitiv noch erweitert werden. Also nur VPN Premium Stores ist halt immer noch so eine Sache. Ob das halt so eine gute Sache ist, die so hervorzuheben, weil es ja auch einfach ein globales Ding ist in allen Local Game Stores. Aber halt die Option zu haben, so eine Kiste sich irgendwie hinzustellen, und sie haben halt explizit gesagt, hey, das Hin- und Zurückschicken von dieser Kiste, das wird nicht in euren Kosten liegen, liebe Local Game Stores, sondern halt wirklich, hier wird gesagt, okay, ihr bekommt das Ding und ihr könnt es einfach kostenlos wieder zurückschicken. Da wird so ein Label mit bei sein, was ich halt, das finde ich halt cool, und ich find's allgemein eine sehr gute Idee, abseits von Magic the Gathering, die Produzenten von irgendetwas dafür verantwortlich zu machen, wie das entsorgt werden soll. Und das kannst du zu Sneakern oder Klamotten genauso gut sagen, wie halt eben zu Booster-Rappern. Und ich finde da gut, dass halt Wizards of the Coast dort halt eben die Initiative ergreift und sagt, wir machen diese Testphase. Ich hoffe, das Ziel ist es, das halt in allen Local Game Stores zu verteilen, so dass man halt dann wirklich sagen kann, okay, wir gehen in Richtung, dass Magic the Gathering ein Zero-Waste-Hobby sein kann, wenn man es denn richtig anstellt. Und das wäre was, das war einer der großen Punkte, die ich in meinem ersten damals Top 5 Dinge, die ich an Magic the Gathering hasse, Video gesagt habe, ist halt wirklich dieser ganze Müll, der so ätzend ist, der so unnötig ist. Also es gibt gute Gründe, warum Booster so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Unter anderem wegen dem Thema, was wir letzte Woche besprochen haben, mit dem, dass man da teilweise durchgucken kann und so weiter, dass es halt ein gewisses Material sein muss aus diesen Gründen. Und wir hatten ja auch schon mit Modern Masters 2017 oder was war das? Diese Papp-Dinger, die dann vermeintlich halt eben die Karten gedamaged haben und so weiter. Und es ist keine optimale Lösung gewesen und so. Und da finde ich sowas deutlich sauberer, dass man sagt, okay, wir können nicht verhindern, dass wir dieses Material verwenden für unsere Rapper. Aber wir können zumindest uns darum kümmern, dass die anständig recycelt werden und hoffentlich wieder in neue Benutzung kommen für neue Booster. Und dass man quasi zumindest einen kleinen Teil davon halt wirklich Zero Waste halten kann. Und
wenn ihr euch jemals schlecht gefühlt habt darüber, dass ihr so viel Müll aufmacht, guckt euch Yu-Gi-Oh! An. Ja. Dort gibt es Packen, wo 3 Booster drin sind, wo die in Pappe gepackt sind, die in Plastik gepackt sind, die in Booster gepackt sind.
Ja.
Wenn ihr euch jemals schlecht gefühlt habt, guckt euch das an, dann ist Wizards fast noch auf dem richtigen Kurs.
Absolut. Anderes Beispiel ist bei Pokémon TCG diese Trainer Elite Bundle oder sowas, wo halt diese, die sind halt für halt Kinder Spielzeugläden gedacht, im Regal viel Platz einzunehmen, damit es sich halt geil verkauft. Aber die haben halt diese Hartplastik-Durchschaufront mit erstmal großen Karten, also zu dem normalen Verbrauch für die Karten, die produziert werden, werden halt auch große Karten geprintet. Dann sind darin wieder Booster drin und das Ganze ist dann zur absoluten Sicherheit noch manchmal in so Shrimp-Wrappern so halt noch eingetütet. Also es geht definitiv schlimmer und ich weiß nicht, irgendwo hatte ich mal von Wizards of the Coast so einen offiziellen Talk über das Thema Müll gesehen. Ich glaube, das war bei Gavin Verhey bei Good Morning Magic, wo es um die Redesigns von den Commander Precons geht. Und die haben halt wirklich eine ganze Abteilung, die sich wirklich nur um dieses Thema halt kümmert. Und ich find's schön, dass man einfach, also es geht gewiss noch besser, es geht gewiss noch mehr, aber ich find's schön, dass man einen Schritt in die richtige Richtung hier macht und er eben sagt, uns ist das Thema wichtig und wir machen auch was davon. Und hier sind halt jetzt so Kleinigkeiten wie eben diese Terra Cycle Box, dass man sie eben in Umlauf bringt und halt eben sagt, okay, das wollen wir weiter supporten und dementsprechend Daumen hoch von Radio Ravnica. Aber wie findet ihr das ganze Thema? Lasst es auch da gerne in den Kommentaren oder auf Discord wissen. Würdet ihr euch freuen, wenn das in eurer Nähe so eine Box denn gäbe? Oder sagt ihr, das ist irgendwie Quatsch und lieber ganz auf eine andere Verpackungsweise umswitchen? Gerne eure Kommentare da an uns. Wir machen mal weiter mit einem Thema, das wo du quasi mit Legacy ein Experte für bist. Und zwar, ja, Reserved List Karten und goldrandige Magic the Gathering Karten. Das ist so ein bisschen schwieriges Thema. Viele Leute nutzen schon goldrandige Karten, um halt eben ja Reserved List Karten zu ersetzen in gewisser Weise. Ganz kurz für Leute, die jetzt nicht wissen, wofür die goldrandigen Karten stehen. Was steckt dahinter? Also woher kommen die und warum sind die überhaupt im Umlauf?
Es gab damals eine Aktion von Wizards of the Coast, wo es den Zweitmarkt noch nicht so gab, wie es ihn mittlerweile gab, die Zeit vor Card Market, wo man eben Karten nur durch Booster bekommen hat oder sie über einen Store teuer kaufen musste. Mhm. In einer Zeit, in der das Internet fast nicht vorhanden war, ich weiß, mir wachsen gerade graue Haare, aber es ist einfach so, gab es auch schon Magic-Turniere. Die hießen dann Pro Tour, zum Beispiel. Ganz komisches Wort, benutzt heute keiner mehr, leider. So oder so, dort wurden dann eben besondere Decks, der Gewinner, der Zweite und noch so ein paar andere Leute, meistens vier Decks, wurden pro Jahr von dieser Pro Tour ausgewählt und haben eine Komplettliste, eine komplette Kopie mit Sideboard, allem drum und dran, als eine Art, heutzutage würde man sagen, als eine Art Challenger-Deck rausgebracht. Das bedeutet, ihr hattet so einen kleinen Pappkarton, wo ganz, ganz, ganz viele dieser goldrandigen Karten drin waren, wo eben das komplette Deck mit Strategy Guide, mit Tokens, die ihr beschreiben konntet und so weiter und so fort mit drin war. Wenn ihr euch dazu welche angucken wollt, kann ich euch nur empfehlen, bei Dr. Alzheimer nachzugucken.
Definitiv.
Der hat, glaube ich, fast alle, dem fehlen noch zwei oder drei, hat er aufgemacht. Da sind teilweise richtig krasse Sachen drin. Ja. Man muss jetzt überlegen, die waren damals alle immer Standard.
Ja.
Damals war aber auch sowas wie Gaia's Cradle im Standard oder Orville oder Metalworker. Das sind Karten, die für Leute, die schon länger spielen, sehr ikonisch sind. Für Leute, die Commander spielen, die sehr teuer sind. Und Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, denen sagten die Karten leider gar nichts. Aber, und da kommt genau der Punkt, viele Leute haben das damals auch schon genutzt, gerade wenn sie nicht auf normalen Turnieren gespielt haben. Damals ein Kumpel von mir, der hatte das rot-schwarze Goblin-Deck aus Aufmarsch. Das haben wir behandelt wie ein normales Deck. Ja. Also klar war das ein starkes Deck, aber wir haben Casual gespielt. Da war er dann natürlich der King am Table mit seinem Goblin-Deck. Aber wir haben ihn behandelt wie einen normalen Spieler, weil sind ja auch Magic-Karten.
Ja.
Auf Turnieren sind diese Karten allerdings nicht erlaubt, denn sie haben auf der Rückseite auch eine andere Rückseite. Da steht dann meistens Pro Tour Berlin drauf oder was anderes. Ja, es gab mal Pro Tour in Deutschland. Und ähnliches. Also man hatte vorne diesen goldenen Rand, bei der auch der Unterschrift von dem Spieler und hinten drauf eben dann einen schwarzen, meistens schwarzen Bag, wo dann eben drauf stand, von welchem Land, von welchem Jahr, von welchem Spieler das war. Ne? Ja. Spieler stand nicht drauf, nur Jahr und Land.
Genau.
Und diese Decks wurden dann halt damals für, meiner Meinung nach, damals Ramschpreise rausgehauen. Das, also ein Deck hat irgendwie dann rot-schwarzes Goblin-Deck, wo man heute noch 80% im Legacy spielt, hat irgendwie, ich glaube, 15 Euro gekostet.
Das ist ja auch das
Ding teuer.
Ja, das Ding ist ja auch, es hat ja auch deswegen so wenig gekostet, weil er kein, also durch diese Abgrenzung mit diesen goldenen Karten, war es halt einfach nicht zu vergleichen mit den wahren Karten und durfte es ja offiziell auch nicht so spielen und dementsprechend war es ja auch genial, quasi ein vollwertiges Turnierdeck dem Otto Normalverbraucher zur Verfügung zu stellen für halt eben Küchentisch. Und wie geil ist auch diese Aktion? Ich glaube, man hat das auch teilweise zu den World Championships gemacht, um eben auch World Championship Gameplay an die Küchentische zu kriegen. Das ist ja auch genial, um Leute auch daran zu interessieren, was spielen die Pros und warum spielen es die Pros. Und wir haben einen sehr interessanten Artikel von Bay Bleiweiß auf Star City Games, der sich dazu mal hingesetzt hat mit dem Titel Why Gold-Bordered Magic Cards Should Be Tournament Legal. Der Artikel geht länger und ist auch sehr schön geschrieben. Die grobe Argumentationsstruktur ist aber so. Wizards of the Coast hat mit diesen goldenen Karten de facto oder quasi Proxies gemacht. Gute, offizielle, in der richtigen Format geschnittenen Proxies. Wer sich für mehr über das Thema Proxies interessiert, kann da gerne mal die Folge mit Tim Gettke von uns gerne noch mal reinschauen. Da haben wir sehr viel darüber gesprochen. Aber Wizards of the Coast hat quasi offizielle Proxies mit den goldrandigen Karten in Umlauf gebracht. Wizards of the Coast kann offizielle Reprints von Reserved List Karten nicht mehr machen, eben weil es diese Liste gibt, diese Reserved List und dieses Versprechen, die nicht re-zuprinten. Dementsprechend sind Karten, die halt eben in Vintage, Legacy und teilweise auch Commander eben notwendig sind oder von vielen Spielern gefordert werden, die können halt nicht gereprintet werden. Jetzt kommt aber ein Kniff. In letzter Zeit hatten wir ja mehr und mehr diese MDFCs und generell Doppelfaced-Karten, wo Wizards of the Coast offizielle Proxys im Turnier spielbar gemacht hat. Im Sinne von, hey, diese doppelseitige Karte kann zu Problemen führen im Turnierplay. Ersetz sie in deinem Deck mit dieser Proxy-Karte und markiere, was für eine Karte es sein soll. Und so können wir quasi Turnier, also Neutralität in gewisser Weise dann nachvollziehen. Mit diesen MDFC-Dummy-Karten im Endeffekt. Und der Logik folgend, von wegen, hey, du kannst, diese Karte könnte zu Problemen führen in deinem Deck. Wir haben eine offizielle Proxy-Lösung dafür. De facto sollten quasi auch goldrandige Karten für Turniere erlaubt sein, der Logik folgend. Da gibt's Flaws und der geht da in Details auf jeden Fall noch mal genauer drauf ein, wie er sich das vorstellt. Aber ja, also seine Argumentation für Legacy, Vintage und Commander-Geschichten sollen von offizieller Seite goldrandige Karten erlaubt sein. Was hältst du als Legacy-Spieler, der da ja auch sehr intensiv reintaucht, denn was hältst du denn von diesem Vorschlag?
Sehr, sehr viel, weil man sieht ja auch schon im Commander, dass diese Karten ja im Commander gespielt und erlaubt sind. Sie sind offiziell laut Regelungen von Wizard of the Coast für Commander erlaubt. Und wenn man jetzt als bestes Beispiel für mich die Karte, die auch bei den Commander-Leuten am meisten ankommt, Gaia's Cradle nimmt. Gaia's Cradle kostet in goldrandig 150 Euro. Das ist immens viel Geld. Ja. Das ist immens viel Geld. Gerade für eine Karte, die ihr nicht auf Turnieren spielen dürft, aber im Commander. Wenn ihr die aber in schwarzrandig haben wollt, zahlt ihr 650 Euro dafür in irgendwelchen Sprachen, die nicht Englisch sind. Und sobald ihr Englisch, ich habe es gerade offen, die deutsche kostet 720, die erste, die ich gerade auf Cardmarket gefunden habe. Dementsprechend, das ist ein Unterschied.
Ja.
Gerade für Commander-Spieler. Und da muss ich halt sagen, ich finde die Idee davon finde ich gut. Praktisch gesehen gelten diese Karten als Magic-Karten. Also sie sind halt nur von Tournament-Plays gebannt. Sie sind damals davon gebannt worden, aus einem Monetarisierungsgrund. Weil ansonsten hätte man ja einfach diese World Championship Decks kaufen können. Ja, ich weiß, es stehen bestimmt schon wieder 1000 Kommentare drunter, dass ich Proto gesagt habe, aber es waren World Championship Decks. Deswegen heißen die auch WCD. Ja. Und dann hätte man ja mit diesem Championship Deck auf die nächste, keine Ahnung, deutsche Nationals fahren können und dort dieses Turnier mit dem Deck von irgendeinem Pro spielen können. Und das soll ja genau nicht der Fall sein. Man will ja den Leuten trotzdem noch weiter Booster verkaufen.
Ja.
Jetzt hat man diese WCD-Decks aber schon lange nicht mehr im Druck. Und es würde meiner Meinung nach niemandem wehtun. Außer den Leuten, die WCD-Karten verkauft haben. wenn man die einfach illegal machen würde. Ja. Gerade für Bereiche. Problematisch ist es damit, dass diese Decks bis Mirrodin weitergezogen wurden. Das bedeutet, es gibt auch modern legale Karten und modern legale Decks, wie zum Beispiel den Arcbound Ravager, als goldrandig. Das bedeutet, man kann eben nicht nur Vintage und Legacy sagen, sondern wir haben ja drei Eternal-Formate, die auf Turnierbasis fungieren. Modern ist ja mittlerweile auch als Eternal-Format gedacht.
Ja.
Dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger und komplexer. Für Commander ist das bisher nie ein Problem gewesen, weil Commander-Turniere selber sagen, wir gehen nach den offiziellen Regeln, was ihr im Commander spielen dürft, da dürft ihr die spielen.
Ja.
Ich fände es jetzt nicht schlimm, weil alles, was mehr Spieler ins Format bringt, gerade was Legacy, was Vintage angeht, was die Historie von Magic angeht, was für mich immer noch eins der Königsklasse, eine der Königsklassen darstellt, da bin ich für. Ich bin auch immer noch dafür, dass wir die Reserve des abschaffen und jedem packen Duel, und zwar ein Playset-Duel, von jedem Duel einfach zu nach Hause zuschicken, der sich auf irgendeiner Seite anmeldet. Fände ich immer noch okay. Grundsätzlich ist es aber so, dass gerade diese Spielbarkeit im Bereich der Sammler wieder zum Problem führt. Weil, wenn wir jetzt sagen, nehmen wir ja Gaia's Cradle, sie ist spielbar, würden ganz viele Leute hingehen und würden eben sich diese für bis dahin wahrscheinlich 300 Euro kostende Karte kaufen. Und die ganzen Sammler, die auf ihren alten Schwarzrandigen sitzen, die würden im Preis dann runtergehen.
Ja.
Weil Leute wären natürlich nicht so doof und würden sagen, ja, warum soll ich denn 650-Euro-Karten, vier Stück in meinem Deck haben, wenn ich die auch für 350 € haben kann? Und für 1.200 € kann man sich eine ganze Menge Wildcards kaufen. Dementsprechend, was soll ich damit?
Ja, aber das Tolle ist ja, es würde ja, also das Problem bei Reserved-Karten, warum sie so teuer sind, ist ja, weil es halt keine offiziellen, ja, es gibt ja nur einen beschränkten Anzahl an Karten, die eben im Umlauf sind. Und ich finde diese Idee, goldrandige Karten legal zu machen, sehr spannend im Sinne von, dass man eben dann einen Fall gefunden hat, wie man nicht unendlich viele Karten im Umlauf bringen kann, aber nochmal eine ganze Schippe mehr im Umlauf bringen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz angenehme Möglichkeit, eben aus Spielersicht, da einfach nochmal das Ganze zugänglicher zu machen. Ich glaube jedoch auch, dass sollte so ein Change kommen und sollte jetzt morgen Wizards of the Coast sagen, wir machen goldrandige Karten für Legacy-Play, sagen wir mal nur Legacy-Play, also Legacy-Vintage-Eternal-Formaten, legal, dass auch die natürlich im Preis sehr viel mehr steigen würden. Also ich glaube dann gerade so eine Gaia's Cradle oder so, die halt jetzt schon in einem eigentlich ja nicht legalen Format, sondern einfach nur von Wizards of the Coast offiziell gedruckt, 150 € teuer ist und du kannst theoretisch, also genau genommen, damit ja noch nicht mal viel was anfangen, außer einem Küchentisch zu spielen, die wird dann noch mal auf jeden Fall teurer. Also wenn auf einmal eine Nachfrage hinter diesen nicht legalen Produkten war, das wird sich auf jeden Fall noch mal ändern. Also ich glaube nicht, dass es sämtliche Probleme mit der Reserved List lösen würde, aber es wäre schon mal ein ordentlicher Schritt in die richtige Richtung, glaube ich.
Ja. Also das hast du ja auch gesehen, als das Commander-Format angefangen hat.
Ja.
Als das Commander-Format angefangen hat, wurden diese Karten auf einmal interessant und relevant. Es gibt Wasteland zum Beispiel mit goldenem Rand. Das war damals eine 1 oder 2 Euro-Karte.
Ja.
Dann kam ein Commander und Leute haben verstanden, okay, in Commander darf ich die Karten spielen. Und auf einmal war Wasteland bei 20, 30, 40 Euro.
Ja.
Ungefähr, also damals war Wasteland noch ein bisschen teurer. Ungefähr die Hälfte von dem Preis, was eine schwarzrandige kostete. Und Commander treibt da halt schon, sonst würde die Guys Cradle weit nicht bei 150 € sein.
Klar.
Aber dann noch mal ein anderes Format zu adden, wird auf jeden Fall die Preise davon erhöhen, natürlich.
Ja, definitiv. Und ich finde aber diesen, also ich finde es generell gut, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, Legacy und so zugänglicher zu machen. Wir haben ja auch schon mal darüber berichtet, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext, aber dass hochgradige Vintage-Turniere und Legacy-Turniere ihre eigenen Proxys anbieten. Was auch ein super Weg ist, mehr Leute von dieser Hürde Karten kaufen zu müssen, die halt super teuer sind, eben befreit. Und dadurch, dass halt Wizards of the Coast eigentlich nicht mehr offiziell Turniere im Legacy und Vintage anbietet oder befördern möchte, ist das eigentlich eine Möglichkeit da eben, dass man dann eben in, sag ich mal, so einem, klingt doof, weil Wizards of the Coast ja auch privat ist, aber so einem privaten Sektor, abseits von Wizards of the Coast, eben solche Regelungen zu finden, dass es komplett gängig ist, sich auf einem Legacy-Turnier eben noch Karten als Proxys dazu holen zu können und die halt eben mit einem vorortigen Judge quasi austauschen zu können. Und dann könnte man fast schon sagen, dann brauchst du auch keine goldrandige Legalisierung mehr im Nachhinein, weil vielleicht eben diese goldrandigen Karten diese Proxys sein könnten, weil es ist so gesehen das beste Proxy, was man haben kann, weil es ist aus denselben Druckern wie originale Karten. Und es ist ein, wie ich finde, charmanter Ansatz. Aber ich glaube, einfachere Möglichkeiten, die keine Aktion für Wizards of the Coast benötigen, wären fast schon effektiver darin, Legacy und Vintage noch mal ein bisschen mehr zu beleben. Und ich find's halt super spannend. Gerade weil du eben meintest von Dr. Alzheimer, vom Nick auf dem YouTube-Kanal, diese Unboxings und diese Karten zu sehen, das ist halt schön. Ich habe auch ein gewisses Fable für halt eben alte Karten. Ich hätte auch gerne hier gesprochen über mein Pauper-Deck, sorry. als ich dann halt die alten Ordner gewälzt habe im Local Game Store und mir da hier die, wie heißt das, Snuff Out oder herausriechen oder so. Herumpusten, so heißt es, genau. Im Deutschen dann gesehen und dachte, ach, herrlich. Das ist so ein historisches Artefakt fast schon. Und ich hole mir das hier quasi. Und das wäre halt auch eine schöne Geschichte, weil diese Championship-Karten eben auch so eine gewisse Nostalgie haben aus einer Zeit, wo das eben ein gängiges Produkt war, was überall available war.
Und, ja, absolut. Und nicht so viel gekauft wurde, weil die Leute brauchten es nicht, weil sie konnten es ja eh nicht spielen. Es waren dann wirklich so Möglichkeiten maximal für sich auf Turniere vorzubereiten. Und ja, zu einem anderen Punkt, gerade was Proxys angeht, das ist ja mittlerweile sehr gang und gäbe bei Legacy und auch bei Vintage, bei vielen Turnieren, bei großen Turnieren, nicht nur bei privaten, sondern auch bei teilweise In-Store-Events, die müssen dann halt über Casual laufen, dass das einfach normal ist, dass man sagt, hey, wir spielen mit Proxys, weil wir wollen ja sehen, wer der beste Spieler ist und nicht derjenige, der mehr Geld hat,
das meiste ist Geld automatisch hat,
favored. Oder der weniger Geld hat, ist gemindert in seiner Möglichkeit. Das ist, glaube ich, eher das Bessere.
Ja,
weil wir haben auch schon Burn-Spieler auf dem ersten und zweiten Platz gehabt. Das
auch. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie sieht es da mit euch aus? Würdet ihr euch einem Legacy oder einem Vintage mal annehmen, wenn es diese Möglichkeit gäbe, da günstiger an die Karten ranzugehen? Ist das sowas, womit ihr liebäugelt schon seit längerem, aber es euch einfach de facto zu teuer ist? Auch gerne eure Kommentare dazu in der Video, beziehungsweise in den Kommentaren oder halt auf dem Discord gerne dazu äußern. Das lesen wir alles sehr gerne durch. Und ich würde sagen, damit sind wir schon am Ende dieses fabelhaften Podcast Nummer 138 gekommen. Wie gesagt, wenn ihr hier das Ganze auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns da abonnieren würdet, liken würdet, kommentieren würdet, alles, was da so geht. Dasselbe natürlich auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts, eurem Podcatcher of Choice. Auch dort gibt es gerne, oder wenn es die denn da gibt, eine gerne Bewertung abgeben. Bei Spotify 5 Sterne geben, das wäre äußerst nett. Und nochmal einen persönlichen und ganz besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da finanziell unterstützt, wenn ihr auch an dieser Stelle genannt werden wollt. Schaut vorbei bei patreon.com/gamery und unterstützt uns direkt finanziell, wenn ihr denn so könnt und wollt. Und ja, zu guter Letzt, vielen Dank auch, Marc, dass du auch wieder eine Woche da, auch diese Woche wieder dabei warst bei Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.